Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, bei mir der Daniel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hi Daniel. Und ein Gast, der schon länger nicht mehr dabei war, aber ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist, kurz bevor wir uns auf der Gamescom in echt knuddeln können. Hallo Musti.
Servus Manu, über das Knuddeln reden wir nochmal.
Also ich knuddel dich, egal. Und wenn du wegläufst, ich renne dir über die Messehalle hinterher.
Allerbeste Aussichten.
Ja, freu dich drauf. Da kommen wir auch zum Thema der heutigen Podcast-Episode. Wir wollen uns ein bisschen drüber unterhalten, nicht nur über das Knuddeln auf der Gamescom, sondern über die Spiele, auf die wir uns freuen, oder bestimmte Ereignisse, auf die wir uns freuen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist auch recht aktuell, warum du da bist. Es interessiert mich nämlich brennend, weil du auf Instagram, Twitter und Facebook, wenn man dich da verfolgt, immer wieder so Teaser zeigst, dass du ein neues Projekt im Argen hat. Wer sich erinnert, du warst früher mit dem Alex bei Super Hyper Turbo schon mit einem Videoformat unterwegs zum Thema Spiele. Und die Teaser lassen sich darauf schließen, dass du irgendwas in der Pipeline hast, was in diese Richtung tendiert. Was ist da dran an diesen Gerüchten?
Oh wow, das ist aufgefallen nach einer Million Facebook, Twitter und Instagram Posts.
Ja, da lassen sich auch deine Selfies nicht von ablenken.
Du aber fleißig die anguckst scheinbar, ja, und auch fleißig likes.
Die gucke ich mir immer an, ja.
Das ist nett. Das lieb. Mir wird ganz warm und fuzzy ums Herz. Aber es stimmt, ich sitze an der neuen Show. Seit einer ganzen Ecke seinerzeit als Kontext für Hörer jetzt deine Sendung, die jetzt Super Hyper Turbo nicht kennen. Ich habe vorher bei Audio-Podcasts mitgemacht. Wir hatten Alex Eumer und ich schon eine relativ große für das deutschsprachige Internet Followership unter Tech-Hörern und Spielinteressierten und Spielbegeisterten. Und irgendwann dachte ich halt, Mensch, es gibt guten Videospiele-Journalismus als Video nicht wirklich oder nicht viel. Also es gab damals MTV Game One, inzwischen Game One, Jungs, die ihren Job auch gut machen. Ich wollte der ganzen Sache aber eine andere Perspektive, einen anderen Take on Things geben. Und dazu hatte ich mir seinerzeit das Konzept zu einer Spieleshow überlegt, und ich wusste, dass ich mit Alex gut vor der Kamera harmoniere und dass Alex auch sehr, sehr spielebegeistert ist und ja allgemein ein guter, unterhält ja auch weiterhin sehr erfolgreich seinen iPhone-Blog, also iPhoneBlog.de. Nun gut, und dann haben wir uns damals zusammengetan, haben Super Hyper Turbo produziert, und unser Hauptdistributionskanal war das iTunes Podcast Directory. Also es gibt die ganzen Videos von damals noch im Web, aber wir haben quasi no budget die Hobby-Sparte des iTunes Video Podcast Directories gerockt, kann man sagen. Es gibt auf Slideshare irgendwo eine Präsentation von mir, die ich mal auf dem Gamescamp gehalten habe.
Nicht, aber da lässt sich halt nicht wirklich was mit abwerfen über die iTunes Charts.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also was ich gemacht habe, also es waren viele Leute, die es gehört haben. Ich glaube, wir haben locker irgendwie 15 bis 30.000 Leute immer wieder erreicht. Aber trotzdem, und jetzt schließen wir den Kreis, trotzdem wollte ich die ganzen letzten Jahre, egal welche Projekte ich verfolgt habe, wieder eine neue Show machen. Und das geht halt wirklich bei mir, bei meinem aktuellen Lebenswandel, nur so, dass das halt als Hobbyformat funktioniert. Ich muss das ist auch befreiend, ich muss das nicht machen, um Geld damit zu verdienen, aber ich möchte es machen, um guten Spielejournalismus zu betreiben. Na, und dann habe ich mir immer wieder mal überlegt, was könnte man machen, was wäre wieder ein neuer Take, was wäre wieder so ein bisschen anders als Super Hyper Turbo und mit welchen Leuten möchte ich es machen. Ich habe eine ganze Ecke Freunde, genauso wie ich, sind die auch in der Medienindustrie unterwegs. Naja, und mit denen zusammen ist im Kern Bambox. Bambox ist ein Format. Ich war für ein Projekt ein halbes Jahr in Berlin. Sonst bin ich ja irgendwie seit vielen, vielen Jahren in München und liebe es hier. Und da haben die Jungs von Microsoft mitbekommen, oh, okay, jetzt ist irgendwie Mustafa zurück. Und ihr wisst selbst, die deutsche Spielebranche, ob es jetzt Macher oder Berichterstatter sind, das ist nicht so irre groß, dass man sich nicht persönlich alle kennen würde. Die haben irgendwie mitbekommen, okay, Mustafa überlegt schon wieder, irgendeine Show zu machen. Vielleicht sollten wir ihn mal anhauen. Vielleicht möchte er ein Single-Plattform-Format machen und nicht Multiplattform. Naja, jetzt, wie gesagt, ich habe einen anderen Job.
Sellout!
nee, eben nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie groß Asche von Microsoft annehmen. Ich mache halt mein eigenes Ding und ich kann halt auch nicht abhängig werden von irgendwem. Auf der anderen Seite, wenn ihr das macht, und das kennt ihr wahrscheinlich, ich habe nicht die Bandbreite, um mich um alle Presseverteiler zu kümmern, um alle Termine zu kümmern und so weiter und so fort. Ich habe zwei Leute, die mir helfen, Freunde und andere Begeisterte. Und da kam das alles ganz gelegen. Da haben sich die Puzzlestücke jetzt mal so zusammengefügt, dass ich eine neue Show machen möchte. Die wird, wie gesagt, Bambox heißen. Die wird produziert unter diesem Label GLGGTV. Das ist so meine Crew an Leuten, die fit sind, die ich cool finde, mit denen ich befreundet bin.
Und nur über die Xbox oder nur über Microsoft-Konsolen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Richtig, genau. Also ich werde da keine PS4-Sachen abhandeln. Letzten Endes ist natürlich irre viel Zeug Cross-Platform. Aber wenn es jetzt irgendwie ein tolles Spiel wie Last of Us gibt, spiele ich das natürlich auch gerne, finde es auch toll, werde aber in Bambox das gerade nicht covern.
Und ist es jetzt dann Auftragsarbeit, weil du sagst Single-Plattform oder was hat... Nee. Microsoft hat ja ein gewisses Interesse daran, dass du dann eben nur Single-Plattform machst. Also unterstützen die euch dann aus finanzieller Sicht oder ist es exklusiver Deal?
Es ist ein exklusiver Deal für eine Handvoll Episoden und der Deal ist folgender. Die schauen danach, dass ich mich nicht irgendwie groß um Zeug kümmern muss. Das heißt, irgendwie die ganzen Spiele, die ganzen Pipelines, dass das ganze Zeug bei mir landet, dass Konsolen bei mir landen und so weiter. Das ist das, was die übernehmen. Was ich im Gegenzug dafür in Anführungsstrichen bekomme, ist, deren Xbox Deutschland Channel auf YouTube ist jetzt nicht irgendwie, hat nicht die crazysten oder mit Gronkh vergleichbaren Abonnentenzahlen. Das sind irgendwie 5000 Leute, weil sie halt im Augenblick nur Trailer draufhauen. Auf der anderen Seite hat Xbox Deutschland, ich glaube, knapp 400.000 oder 350.000, also irgendwie eine verrückte Nummer an Likes auf Facebook. Und die wollen das natürlich über all das bewerben. Das heißt, darüber gibt es den Distributionskanal. Das heißt, für eine Zeit lang ist Bambox exklusiv für diesen YouTube-Kanal von Microsoft. Und danach schaue ich, wohin ich das Format weiternehme. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich dieses ganze Format nehme. Was zum Beispiel auch denkbar wäre, das Coole wäre halt, ne, im Englischsprachigen, da gibt's halt auch ein paar verschiedene coole Serien, aber auch nicht so irre viel. Also es gibt Game-Trailers, die irgendwie ganz nette, kompakte Reviews machen. Und naja, jetzt bin ich irgendwie trilingual, also zu Türkisch-Deutsch gibt's Englisch. Dann kann ich natürlich, und das ist dann die geringste Arbeit, das, was ich einspreche vor der Kamera, mal auf Deutsch machen, mal auf Englisch. Und man könnte das wäre eine weitere Option, international genauso zusammenschneiden und veröffentlichen. Da muss man gucken, was man macht. Aber Ziel ist zuerst einmal, ja, unsere deutsche Spielerschaft.
Verstehe.
Super Sache, besonders gerade im Moment eine Show zur Xbox One zu starten, ist ja auch einen besseren Zeitpunkt, gibt's ja gar nicht. Die ist ja gerade der Liebling der Massen und das wird...
Ja, das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, auch wenn nicht viel daran lustig ist, mag man meinen, ich bin so verrückt. Also das ist ja der Kommunikations-, Marketing-, PR-, whatever, Super-GAU gewesen.
Schaut, wann wird's denn was zu sehen geben jetzt? Wann ist denn die erste Premiere?
Also wir haben schon gedreht. Und zwar eine Folge, quasi mal so eine Testfolge. Ende August, Anfang September kommt die erste Episode, dann hoffentlich so 1-2 Wochen später die nächste. Und das werden dann aber auch Spiele sein, die ich jetzt schon länger gespielt habe. Nicht irgendwie vielleicht ultra aktuell. Ultra aktuelle Berichterstattung wird von der Gamescom kommen. Da werden wir wahrscheinlich entweder einmal nach der Gamescom oder an jedem Abend. Das müssen wir schauen, wie das Material ist, was wir vor Ort haben, was rausgehauen. Und dann schätze ich, dass im Richtung Ende September, Oktober, wir so einen Workflow gefunden haben und so die Vibes vernünftig gesetzt sind, dass wir uns an die aktuellen Titel wagen und das dann jedes Mal produzieren. Also erste Episode mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende August, Anfang September.
Hast du nicht die Sorge, also ich meine, du hast jetzt betont, es ist nach wie vor ein Hobbyprojekt, ihr werdet von Microsoft unterstützt, aber diesen Vorwurf, also wir haben es jetzt ja noch nicht gesehen, die erste Folge, aber wird man danach besser beurteilen können, aber diesen Vorwurf wird man wahrscheinlich immer kriegen, oder? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Insert Moin von Sony gesponsert wäre, würden die Kommentare schon in die Richtung tendieren, wenn wir irgendwie Last of Us besprechen oder Gears of War, dass man dann Vorwürfe bekommt, ihr gehört irgendwie, ihr seid gekauft oder ihr seid manipuliert oder wie auch immer.
Ja, also Manu, da muss man aufpassen. Du hast recht, solche Kommentare mag es vielleicht geben. Da muss ich ehrlich sagen, das soll sich wieder nicht fies anhören, aber das tangiert mich nicht großartig. Klar werde ich nicht in einem Format, wo ich mich auf die Xbox konzentrieren möchte, Last of Us besprechen.
Nee, das ist klar. Aber wenn ihr zum Beispiel, also gerade bei der Xbox One gibt es jetzt ja schon sehr viele Geschichten, die, sagen wir mal, höflich ein Stirnrunzeln verursachen aber zum jetzigen Zeitpunkt.
Darf ich ganz kurz einhaken? Würde das denn nicht enorm zur, in Anführungsstrichen, Glaubwürdigkeit beitragen? Ich weiß, dass das vielleicht Microsoft dann als, ja, ich nenne es jetzt mal Werbekunden nicht, vielleicht nicht in den Kram passt. Aber wenn du ein Format hast und sagst, ja, wir sind ein Xbox-Format, aber guck mal, wir schauen uns auch mal Last of Us an. Das ist natürlich nicht unser Hauptfokus, aber wenn es da dann eben mal sowas Tolles gibt, das würde doch enorm zu einer Glaubwürdigkeit und zu einer auch, ja, dass die Leute sagen, ja gut, die sind eben doch nicht nur so ein Werbemagazin, sondern die gucken sich schon alles an, weil sie ja, wie du gesagt hast, Gamer sind und sich einfach nur
schau mal, da reden wir. Ich finde, in einem Format, wo ich mich dediziert und offen auf eine Plattform konzentriere, muss ich das nicht machen, da passt das nicht rein. Aber wenn du jetzt so einen Aspekt wie Glaubwürdigkeit ansprichst, der finde ich, also der ist sowieso ultra wichtig, Und ohne das würde ich zum Beispiel eh keine Show anfassen. Aber was bedeutet das? Also kann ich Glaubwürdigkeit nur darüber etablieren, dass ich alle möglichen Plattformen covere? Und das sehe ich zum Beispiel nicht so. Für mich bedeutet das eher, Mensch, wenn Titanfall jetzt in Rohrkrepierer wird, dann muss ich das auch sagen. Und dann werde ich das natürlich auch sagen, weil das wäre eine irre Enttäuschung. Das sind so Geschichten, über die Glaubwürdigkeit, finde ich, etabliert ist.
Und da spielt natürlich eine wichtige Rolle, dass du sagst, ich bin nicht abhängig. Also ich muss es nicht machen, ich muss nicht davon leben.
Genau. Das ist,
oder? Also das muss man, darf man da halt nicht vergessen. Genau. Da bin ich gespannt auf die erste Folge.
Mustafa ist mir jetzt schon sympathisch, weil er noch mehr englische Begriffe verwendet als ich. Also deswegen habe ich das Gefühl, dass wir da gleich auf einer Wellenlänge sind.
Daniel, ich mochte dich auch schon gleich nach dem Hallo. Du bist ein
guter. Das hat sich aber im Vorgespräch noch ganz anders angehört. Da sind aber hier die Fetzen geflogen. Da mussten uns alle nochmal bei einer Flasche Korn wieder beruhigen.
Mit einer Flasche Korn, genau.
Was geht denn hier bei euch im Podcast ab?
Aber lasst uns doch mal zur Gamescom kommen. Es geht in ein paar Tagen los. Wir haben jetzt Sonntagabend. Käuferchen sind schon gepackt, vermute ich. Am Mittwoch geht's für uns los mit dem Pressetag. Ab Donnerstag werden die Tore geöffnet und ich weiß jetzt nicht, wie ich fragen soll, ohne jetzt gleich die Highlights zu verbraten. Aber eure Terminkalender sind wahrscheinlich ähnlich voll wie meine. Was sind denn so, auf was freut ihr euch jetzt auch persönlich? Also man hat ja auch viele Termine, die schaut man sich so mit an, um darüber halt was schreiben zu können. Gerade du, Daniel, wirst wahrscheinlich viele Termine aufgebrummt kriegen, damit die einfach im Heft auftauchen. Was sind so die persönlichen Highlights? Auf was freust du dich, dass du es auch wirklich mal anfassen darfst und anschauen darfst?
Dich.
Ja, natürlich. Aber wir haben uns auch schon befummelt.
Stimmt, ja. Nee, tatsächlich, also jetzt Scherz beiseite, das ist auch was, bevor wir jetzt zu den inhaltlichen Sachen der Messe kommen, dass ich da wirklich, am meisten freue ich mich tatsächlich auf die Leute. Also sowohl die Leute, die ich mal wieder treffe, von irgendwelchen Firmen, die ich dann halt kenne, eben auf Leute, die ich jetzt vom Podcast irgendwie kenne, weil ich jetzt ein paar Mal mit denen gepodcastet habe, aber jetzt weiß, okay, die kann ich jetzt persönlich das erste Mal auf der Messe sehen. Und auch auf die Massen von Spielern. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen was über die anderen sagen, oh, wenn die dann alle wieder kommen und dann ist wieder so voll und dann, ach du liebe Zeit. Aber ich habe da irgendwie tatsächlich immer noch Spaß dran, einfach mal durch diese vollen Messehallen mich zu schieben. Weil einfach so dieses Gefühl, da sind total viele Leute, die finden alle Games toll und das muss man ja auch mal sagen, das ist eine Massenveranstaltung und trotzdem ist es jedes Jahr unfassbar friedlich. Also jedes Fußballspiel in der dritten Liga hat mehr Polizeipräsenz und mehr Verletzte und Flaschenwerfprobleme und was weiß ich was, als die Gamescom. Und
Die einzigen Polizisten, die da rumlaufen, sind Cosplayer.
Das stimmt schon. Ja. Also es ist einfach ein friedliches, großes Fest. Da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf. Und auf was ich mich jetzt noch mal am meisten freue, ist gar nicht unbedingt vielleicht die Spiele, sondern so diese Sachen, die ich einfach mal erleben kann, die neu sind. Also als Beispiel fällt mir zum Beispiel das Oculus-Headset ein, was jetzt viele schon, alle, die es ausprobiert haben, sind total begeistert davon. Und ich hatte bisher leider noch nicht die Möglichkeit. Und habe jetzt
noch gar nicht?
Nee, noch gar nicht.
Da habe ich für eine Fernsehreportage, hat mich der BR mal, die wollten mich interviewen und dann haben sie mich als Co-Moderator etabliert in dieser in diesem Format, was, keine Ahnung, irgendwann im Oktober, November mal ausgestrahlt wird. Da haben wir mal so eine Oculus Rift am Start gehabt. Spannendes Zeug.
Eben, und eher auf der Messe, das wäre nämlich, da kann ich gleich einsteigen, da kommt nämlich die HD-Version endlich mal zur Präsentation. Von den ganzen Leuten, die jetzt die Oculus Rift ausprobiert haben, haben ja viele gesagt, ja, Effekt ist super und das wird der Knaller, aber die Auflösung ist noch sehr gering. Das ist ja momentan immer noch das Entwickler-Kit, wo die Displays, die da eingebaut sind, halt noch sehr grobkörnig sind und man sogar noch die schwarzen Stellen quasi zwischen den Pixeln erkennen kann, wenn man genau guckt. Und jetzt auf der GDC und auf der Gamescom wird Oculus auch die HD-Version präsentieren. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir da noch einen Termin kriegen.
Das Verrückte dabei ist, Manu und Daniel, dass die Auflösung von dieser aktuellen Entwicklerversion, das stimmt. Also du kannst da wirklich quasi wie bei alten HD- oder Nicht-HD-Beamern wirklich das Fliegengitter quasi sehen. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr netterweise irgendwie Oldschool. Aber ich habe ja früher irgendwie in meinem Studium viel Augmented Reality Zeug gemacht. Und das ist irgendwie, hier geht es ja um Virtual Reality. Also Augmented Reality ist relativ ähnlich. Da geht es irgendwie, wie Christus
überblendet.
Genau, wie Christus überblendet in die echte Welt. Inzwischen mit Smartphones und vielen AR-Apps kennen wir das. Aber bei diesen VR-Brillen, das ist ja noch mehr Oldschool, als es AR ist. Und das Verrückte dabei ist, dass so etwas wie Auflösung gar nicht das ist, was volle Immersion oder einen hohen Immersionsgrad auslöst. Es sind eher so Dinge wie Field of View, Und und das ist das Verrückte, Latenz. Und das ist bei dieser Oculus Rift total verrückt. Du setzt das Ding auf, bewegst deinen Kopf in die eine oder andere Richtung. Und das Teil, ich weiß nicht, wie hoch die Frequenz ist, ich glaube mit über 240 Hertz oder also eine irre.
Sagt mir eh nichts.
Also mit 240 Updates pro Sekunde checkt das Ding deine Position und die Ausrichtung und Rotation deines Kopfs und passt das Bild an. Das heißt, das wirkt alles ultra natürlich. Du bewegst den Kopf, das Bild ist da. Früher bei VR oder AR-Brillen oder immer noch.
Oh ja, ich war in Berlin. Warst du in Berlin früher in diesem Virtual Reality Café?
Leider nicht, leider.
Warst du da mal? Aber
du wirst jetzt wahrscheinlich
da war das ich mit dem mal Nachziehen und das war,
erzählen, oder?
Ja, und das war halt echt übel. Also nicht nur, dass da drei Dreiecke irgendwie ein Objekt zusammengebaut haben und du solltest dir vorstellen, das ist ein Raumschiff, weil die Rechner einfach nicht mehr Leistung hatten, aber du hast dich nie gefühlt, als bist du in dieser Situation drin. Mhm. Und das haben jetzt alle bestätigt, so wie du auch, dass es einfach genau diese Immersion schafft, die bis jetzt immer bei Virtual Reality gefehlt hat.
Ich glaube, die Verarbeitung ist auch besser geworden. Also bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber die ersten Prototypen waren ja immer riesige, große, klobige Kästen, die wohl auch noch vergleichsweise schwer waren und da hingen die Kabel an der Seite raus und bei den Fotos hat man auch immer gesehen, wie dann einer daneben stand und so diesen Kabelbaum gehalten hat, damit er sich nicht verheddert oder damit der Typ nicht einfach umfällt, weil das so schwer ist oder hängen bleibt. Und das neue Ding schaut ja wirklich nur noch wie so eine Taucherbrille aus und ich glaube, dass das noch mal mehr dazu beiträgt, weil du halt was Leichtes auf dem Kopf hast, wo du auch schnell vergisst, dass du was auf hast. Also das geht einem ja selber so, wenn man irgendwie einen Motorradhelm oder einen Fahrradhelm, am Anfang denkt man sich, ah, oh, der ist aber unbequem oder drückt und nach einer halben Stunde hat man vergessen, dass man den auf hat.
Ja, dieses Out-of-Body-Experience, die man da spüren soll. Also ich habe vorhin mal noch zwei so Videos geguckt, wie Leute diesen Rollercoaster-Film ausprobieren. Ne?
Ja, das kenne ich auch.
Und die Leute, der eine flippt schier aus, weil er wirklich Angst hat vor Achterbahnen und der andere, der wird dann von hinten gehalten, weil sie schon erwarten, dass er gleich umfliegt, weil die sich so mitreißen lassen von dieser Situation und das würde ich auf jeden Fall gerne selber erleben, weil die Entwickler jetzt gesagt haben, dass die Consumer-Variante wahrscheinlich erst Weihnachten nächsten Jahres auf den Markt kommen wird. Und es ist dann ja doch noch ein ganzes Weilchen hin. Von daher bin ich sehr gespannt.
Das finde ich gar nicht weiter wild. Denn der Punkt ist, ihr kennt die Oculus von Videoreportagen und von Bildern und Berichten im Netz. Und ihr werdet sie in ein paar Tagen ja wahrscheinlich auch dann mal aufhaben. Wenn ihr in München wärt, könnte ich euch relativ flott eine organisieren. Hier gibt es eine ganze Ecke Leute, die welche haben. Hm. Aber ich muss immer noch sagen, und das ist etwas, was sich, Daniel, das hast du eben angesprochen, das ist etwas, was sich schon noch eher beweisen muss. Denn VR hat halt immer das Problem gehabt, naja, sobald du das Ding aufhast, du willst immersiv unterwegs und weg sein, aber du bist dann weg. Deine Umgebung bekommst du einfach nicht mehr mit. Und das kann problematisch sein. Vielleicht ist das auch nicht. Also das ist immer noch eine Sache, da muss das mal an der Masse ausgetestet werden. Sind Leute bereit, das zu machen? Nintendo hat da riesen Sorgen gehabt und hat deswegen dieses komische Zwischen-Twitter-Ding mit dem Virtual Boy gemacht. Ganz andere Geschichte sonst. Und ferner, wenn ihr die Hardware ansprecht, beziehungsweise die Güte der Hardware, das Verrückte ist, naja, das Ding ist immer noch, schon sieht nach Taucherbrille aus, ist aber immer noch klobig, die Entwicklerversion fühlt sich auch durchaus nicht nach Top-Consumer-Hardware an, sondern schon ein bisschen plasticky, würde der Amerikaner sagen. Aber, und das ist das Verrückte, das Ding ist irre billig. Das Teil, in der Entwicklerversion kostet ein Stück in Nicht-Serienproduktion Hightech-Equipment, $300 oder sowas? Also Scherze, das sind Witze also vielleicht nicht für einen Teenager, aber für jemanden, der in Lohn und Brot steht.
Naja, wenn du die im Vergleich zu den Konsolen selber siehst, also lass das jetzt mal als Consumer-Version, als Massenprodukt, das wird für $200 wahrscheinlich oder $250 zum Start auf den Markt kommen.
Stellst dir leichter vor, stellst dir kompakter vor.
Und wenn die dann noch den Konsolen-Support sogar schaffen, dann ist, glaube ich, der Massenmarkt auch gegeben, auch in Amerika.
Das hat mich tatsächlich auch gewundert, dass da noch keiner drauf angesprungen ist. Also warum?
Wo sind sie, oder? Was meinst du jetzt? Spieleentwickler schon? John Carmack ist ja seit...
die Konsolenhersteller. Also warum kommt nicht irgendwie Sony und sagt, ja, hier, wir haben zum Launch wird die PS4 Oculus Rift unterstützen ab Werk, Plug and Play.
Das hat mich auch gewundert, dass auf der E3 keiner der Großen gesagt hat, das wird unterstützt von uns. Weil bei den bisherigen Konsolen ist ja das Problem, dass die nicht die Power dafür haben, mit 60 Hertz pro Bildschirm da zu arbeiten. Aber die neuen werden das ja wohl hoffentlich hinkriegen von ihrer Leistung her. Oder meinst du nicht, Musti?
Du, ich glaube, mehr noch als von Sony oder Microsoft hängt das halt von den Spieleherstellern ab. da muss man gucken. Und sonst irgendwie da ein HDMI-Kabel reinzustöpseln und so weiter, das ist ja technisch alles kein großer Akt. Man muss halt gucken, was die Spieleentwickler dazu sagen. Und bei den Plattform-Ownern, wenn man so die Verträge sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann glaube ich, sind die nur so insofern betroffen, als dass die halt sagen, okay, ihr dürft sowas offiziell bewerben und ihr dürft sowas auch auf die Discs hauen und wir werden das irgendwie auch im Quality Control und Quality Assurance Schritt, der bei uns dann irgendwie läuft für eure Spiele, mit absegnen. Aber sonst, glaube ich, sind da eher die Spieleentwickler in der Pflicht und ich denke, dass, also falls sich da ein DICE, die für sich für Battlefield verantwortlich zeichnen oder falls ein EA mit ihren Engines, DICE ist ja auch unter der Dachmarke unterwegs oder unter dem Publisher, wenn einer von denen sagt, hey, oder wenn Crytek sagt, hey Mensch, hier unsere Crysis Engine im neuesten Update, die macht das mit, die rendert dir das entsprechend raus, das ist alles kein Problem, dann glaube ich, sehen wir das viel schneller als wir jetzt noch denken.
Bin gespannt. Also eben diese vor allem dieses, was der Martin, glaube ich, bei den Fanboys auch gesagt hat, wenn man da drin ist und dann stupst dich einer irgendwie an der Seite an oder spricht dich an oder tappt dir auf die Schulter, das ist schon sehr, sehr komisches Gefühl. Und gerade wenn du dann in so einem Schlachtfeld, also stell dir jetzt Battlefield 4 vor mit Oculus Rift und dann läuft irgendwie deine Frau rein und sagt, willst du noch Schnittchen oder sowas? Und tippt dir irgendwie an oder der Hund kommt an und schlägt dir an den Füßen. Ich glaube, das sorgt schon für einige Schockmomente.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es ja schon bei klassischen Spielen, wenn ich sie mal so nennen darf, oft so, dass ich irgendwie, ich kann mich an eine Szene erinnern, da habe ich noch in meiner alten WG gewohnt und da habe ich nachts Dead Space gespielt im Dunkeln. Und dann,
mit Surround-Kopfhörern.
Ja, und so. Und dann kam halt mein Mitbewohner hinten rein und hat irgendwas gefragt. Und boah, ich habe mir ist fast das Herz stehen geblieben, weil ich in dem Moment so in diesem dunklen Spiel absorbiert war, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass einmal einfach von hinten kommt und mich irgendwie anspricht. Das ist schon so. Und das wird natürlich bei dem, wenn man den dann nicht mal visuell sieht, weil man ja noch dieses Headset auf hat, wird das natürlich noch
viel. Du drehst deinen Kopf und siehst ja nur dann das Schlachtfeld und niemand, der redet.
Genau, die müssen dann wahrscheinlich so Warnblinker einbauen, weißt du, wie bei Autos, die haben ja auch so Einparksensoren so drumherum und dann müssen die, wenn in deiner Umgebung was passiert, müssen dann so beep, 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 damit du rechtzeitig irgendwie gewarnt bist.
Ja, aber diese Körperlichkeit ist echt noch ein Problem. Also wir werden darüber berichten, Daniel, wenn wir es auf der Messe ausprobieren, weil man hat ja trotzdem immer noch einen Controller in der Hand und du kannst zwar den Kopf bewegen, aber du kannst ja nicht mit dem Körper ausweichen oder laufen. Und aber als ersten Schritt finde ich das schon sehr reizvoll. Ich bin auf jeden Fall ultra, ultra gespannt, wie sich der Markt dazu entwickelt.
Ja, ich auch.
So, jetzt haben wir über die Hardware gesprochen.
Mustafa, gibt's die ganze große Hardware haben wir doch noch vergessen. Ich meine, es gibt da noch zwei andere neue Hardware-Sachen.
Deswegen wollte ich jetzt gerade fragen, was ist denn mit der anderen Hardware? So. Seid ihr irgendwie scharf drauf, Xbox One und PS4 mal zu sehen oder anzufassen? Also mir gibt es jetzt irgendwie nicht wirklich viel, die Konsolen so richtig zu sehen, sondern ich will halt gute Spiele darauf laufen sehen.
Richtig, und ich denke, das ist etwas, womit man nie falsch fährt. Weil letzten Endes, und das gilt bei Konsolen noch mal viel mehr als vielleicht in anderen informationstechnischen Bereichen, aber sonst auch halt Software sells Hardware. Und darum geht's auch. Also wir wollen ja die Spiele spielen. Wir wollen nicht irgendwie nette Schmuckobjekte irgendwie im Schrank stehen haben als irgendwie aus Plastikkonsolen. Also ich finde diese ganzen Diskussionen, die es jetzt um die Xbox gab, irgendwie vielleicht VHS-Recorder, Oldschool, erinnert mich, und irgendwie bei der PS4, ja, gefällt mir so viel besser, obwohl es genau derselbe schwarze Klotz ist, irgendwie mit leichten Schrägen. Also keine Ahnung, Leute wie wir, die jetzt irgendwie spielend in der Gaming-Welt seit, also in meinem Fall, was weiß ich, wie viele Jahren, ich bin 33, also keine Ahnung, wann ich mein VCS bekommen habe, mit 6 oder sowas, so lange unterwegs sind, ja, keine Ahnung, da muss man jetzt nicht mehr groß hibbelig bei werden. Ich finde.
Geht's dir anders, Daniel?
Ja und nein, also grundsätzlich hat muss aber ja schon recht, weil im Prinzip, was ist das? Es ist halt eine Konsole mit einem Controller und
sind eh beides PCs.
Genau, sozusagen. Da drückst du auf den Knopf und dann geht's ja an und dann drückst du auf den Controller und dann passiert was auf dem Bildschirm. Also da ist jetzt im Endeffekt jetzt nicht viel dahinter. Aber einerseits würde es mich mal sehr interessieren, weil der PS3-Controller, der ja bisher, ich finde den nicht so kackenschlecht, wie den alle finden. Ich finde den okay, aber ich gebe schon zu, dass der Xbox-Controller einfach besser ist. Und jetzt sagen aber alle komischerweise, die den schon mal in der Hand hatten, boah, der ist so viel besser. Und man liest es auch oft in irgendwie jetzt in der Edge oder sowas, habe ich jetzt in der letzten Ausgabe.
Ja, und wieder. Dabei sieht er gar nicht so viel anders aus.
Aber selbst die in der Edge, denen ich jetzt schon irgendwie zutraue und die jetzt da auch schon relativ neutral sind, wenn sie nur ein Thema sind. Und selbst die sagen, dass der einfach, das ist der beste Controller, den sie je in der Hand hatten und sowas. Und
da bin ich auch.
Da bin ich jetzt einmal schon gespannt, weil ich den halt wirklich mal in der Hand haben will. Ob ich dir dann auch sage, naja, gut, der liegt ganz gut in der Hand, aber fühlt sich jetzt auch irgendwie nur so wie so eine Weiterentwicklung an oder ob der wirklich so ein radikaler neuer Schritt ist. Und ich muss aber dann trotzdem noch so ein bisschen zurück, auch wenn das nur ein Plastikkasten ist, ich finde einfach dieses Auspacken von Konsole und von neuer Hardware, ich habe da immer noch Freude dran.
Und das Daniel, verstehe mich nicht falsch, ne? Ich bin auch durch und durch Vollgeek. Also natürlich werde ich mich, wenn das Paket dann hier ist, total hibbelig drüber stürzen. Mhm.
Genau, das und wird, das ist ja
auch. Aber wenn es dann da mal steht, ist es echt.
Genau, aber allein, ich meine, wenn wir uns jetzt die Xbox anschauen, und das ist eine Sache, die mich als Informatiker oder als Programmierer, Softwareentwickler extrem interessiert. Allein ihre Integration von irgendwie, okay, Cloud Computing, irgendwie, das sind alles so hochtrabende große Worte. Ich habe dazu mal irgendwie hier auf so einer Chiemsee-Insel mal einen Vortrag gehalten. Das ist ein Begriff, der immer noch dabei ist, sich zu oder geschärft zu werden. Das kann alles und nichts bedeuten. Jetzt sagt Microsoft, Mensch, hier für bestimmte Berechnungen, Freunde, bekommt ihr nochmal dreimal so viel irgendwie Power in der Cloud, die euer Spiel supportet. Entweder weil die AI irgendwie besser wird, wenn du bei Forza fährst oder sonst irgendwelche Späßchen machst. Das will ich in Action sehen. Ich will sehen, ob da das Wort gehalten werden kann. Weil wenn, dann ist das wieder eine Sache, die von dieser, in Anführungsstrichen, Körperlichkeit wegführt. Das ist ja total crazy.
Ja, total crazy. Ja, aber das wird man auf der Gamescom halt nicht wirklich sehen oder spüren können. Das ist das Problem, was ich daran habe. Also diese ganzen Cloud-Geschichten, die sind alle auf der E3 und so auch simuliert natürlich nur gewesen, weil es natürlich diese ganzen Services noch nicht richtig gibt. Und auf der Gamescom werde ich, wenn ich jetzt so eine vor einer Xbox One Prototyp sein werde, es ist halt einfach irgendeine Hardware, die zusammengeschraubt ist, ein Developer-Kit, da werde ich ja davon auch noch nicht viel spüren.
Nee, musst du ja gar nicht. Deswegen. Also das war jetzt nicht so ultra Gamescom-spezifisch, aber das ist so eine Geschichte, die ich an diesen Konsolen irgendwie oder an der im Besonderen jetzt gerade spannend finde. Ja. Zu den Pads muss ich nur sagen, also das Xbox One Pad gefällt mir, ich bin sehr neugierig, wie sich das anfühlt und so weiter, aber für mich sieht es halt nach dem 360-Pad sehr aus. Ich glaube auch, dass es sich ähnlich anfühlt. Ich finde es ganz cool.
Da bin ich auch sehr froh drüber, weil das liegt ja auch
perfekt in der Hand.
Schon perfekt
ja,
in der Hand.
Ja. Ich meine, komm, da hat man auch jahrelang gesagt, hey, wow, ich meine, auf manchen Entwicklerkonferenzen, ich an einen guten Mann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da habe ich an so einem Open-Source-Projekt Eclipse gearbeitet und der ist auch irgendwie gut in der Community unterwegs und der hat entweder mal getwittert oder hat es mir gesagt, der meinte dann, wow, das Pad ist auch eine der besten Sachen, die Microsoft in den letzten irgendwie in den Anfang der 2000er fabriziert hat oder sowas. Also total, total verrückte und mächtige Aussage. Das ist nämlich echt irre gut. Zu dem PS4-Pad muss ich sagen, bin ich auch gespannt drauf, denn das PS3-Pad, das ist ja einfach wirklich nur so eine evolutionäre Weiterentwicklung vom PS1-Pad gewesen. Kann natürlich auch gut gewesen sein. Also sagt halt, wie gut das damals war, aber es ist irgendwann mal hängen geblieben. Ich finde nur diese verrückte Geschichte. Ich habe auch Vitas hier in der Hand gehabt und mitgespielt. Ich finde diese Touchpad-Geschichte crazy. Was sucht das Ding da? Ich kann es mir einfach
nicht vorstellen. Auf dem PS4-Controller.
Ja, PS4. What the fuck?
Ja, aber das wird auch sowas sein, was dann wahrscheinlich ab und zu mal gebraucht wird. Ja,
aber dann musst du es nicht auf jedem Controller haben und das Ding sieht dadurch hässlich aus. Und
wenn das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde, das ist da oben, das ist doch einfach nur so eine kleine Fläche. Das hat man doch am Anfang auch gar nicht gemerkt, dass das ein Touchpad ist. Da herrschte doch bei der PS4-Ankündigung erstmal Verwirrung, weil es hieß, ja, hier ist auch ein Touchpad im Controller. Und sie haben es aber nur so schnell gezeigt, dass die Leute so, ach, wo ist da ein Touchpad? Also auf der Rückseite. Ja,
weil alle einen Bildschirm erwartet hätten wie bei der Wii U. Genau. Also ich bin echt ein bisschen erstaunt gewesen, dass keiner das Wii U-Gamepad nachgemacht hat und ein kleines Display mit
eingebaut. Gott sei Dank nicht. Also Nintendo hat sich ein Ei gelegt. Wenn das nicht deren Dreamcast wird, und das sage ich schon seit 2-3 Jahren, und man, und wir waren alle Nintendo-Lover. Also das, oder? Ihr doch wahrscheinlich
genauso. Sind.
Ja. Ja. Also, man.
Gut, Spiele, oder? Hardware ist durch.
Ja. Yeah.
Gibt es sonst noch Hardware, die irgendwie präsentiert wird?
Nee, gell? Naja, okay, ich bin total gespannt auf die Kinect. Damit würde ich gerne, ich hoffe mal, dass man da irgendwann relativ früh die selbst mal programmieren kann. Müssen wir auch mal gucken, was irgendwie, ob auf der Gamescom neue Infos zu Indie-Entwicklung kommen. Das finde ich, wie gesagt, auch wieder sehr spannend. Komme ich an die Hardware ran. Das ist ja echt tolle Hardware in den Konsolen. Kann ich die irgendwie relativ easy programmieren? Kriege ich meinen eigenen Code lauffähig auf den Dingen?
Haben sie ja versprochen, dass man mit jeder Xbox auch
developen kann. Ja, wäre große Klasse. Schauen wir. Wann und in welcher Form das dann möglich ist. Da bin ich extrem heiß drauf. Und das bringt uns dann, finde ich, schon gleich zur Kinect. Also bei Spielen ist die Kinect ganz cool. Und wenn ihr die ersten Demos gesehen habt, also das ist ein Punkt, den man schon ansprechen kann und auch zwischen uns ansprechen kann. Da würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Ich habe nämlich zur Peripherie eine wirklich in Jahren geprägte, feste Meinung. und die ist, Peripherie ist immer zum Scheitern verurteilt, denn als Spieleentwickler überlegst du dir immer, okay, schränke ich jetzt wirklich meinen Markt so extrem ein, dass ich mein Spiel gut anpasse auf diese Aftermarket-Peripherie? Mache ich das wirklich? Verzichte ich auf irgendwie 80% der potenziellen Käuferschaft und passe mein Spiel an? Oder aber, ja, baue ich einfach nur so ein halbgares Zusatzfeature ein, was so ein bisschen diese Zusatzperipherie benutzt, aber sorge natürlich dafür, dass mein Spiel hauptsächlich funktioniert mit dem, was jeder Typ hat, nämlich ein Joypad. Hm.
Und ja, das ist ja der Vorteil, dass jetzt eben Kinect, also das ist ja das Einzige, was man jetzt quasi das, was man das Gute an dem neuen Kinect sagen kann, dass es halt wirklich im Lieferumfang dabei ist. Jeder Spieler hat das. Und deswegen kann man es auch als Entwickler problemlos und wirklich mal gezielt einsetzen, weil du nicht mehr Rücksicht drauf nehmen musst, wie du das eben gesagt hast. Beim ersten Kinect war ja immer das Problem, das hatten halt nur irgendwie 20% aller Xbox-Besitzer. Und da musstest du halt jedes Spiel, musste auch komplett ohne das funktionieren. Und
Klar. Aber du hast halt jetzt drei unterschiedliche Sachen. Also ich meine, Bewegungssteuerung in der jetzigen Konsole war halt aufgesetzt. Klar, Move und Kinect haben unterschiedlich funktioniert und Wii nochmal anders. Das war ja schon schwierig genug. Jetzt hast du den Vorteil, wenn du kannst wenigstens sagen, ich entwickle ein Spiel für Kinect und dann hast du es aber halt nur für die Xbox-Basis und ignorierst damit halt komplett die anderen zwei Plattformen. Und bei der Wii U sieht man ja gerade, was passiert. Also wenn es werden ja nicht mal mehr Ports gerade gemacht für die Wii U, weil dieses Gamepad mit dem Display die Hersteller gar nicht mehr dazu bewegt, überhaupt da was für zu machen. Und irgendwie erwarte ich jetzt so einen Bruch eigentlich auch für das Kinect. Also einerseits hat es jetzt jede Xbox One, aber da Sony da nicht mitzieht mit Bewegungssteuerung, wird es halt dann von den großen Multiplattform-Titeln, glaube ich, auch nur wenn dann sehr halbherzige Kinect-Unterstützung in Form von Sprachsteuerung oder sowas geben, was man halt relativ einfach implementieren kann. Aber allzu große Wunder erwarte ich mir jetzt durch dieses Zwangs-Kinect ehrlich gesagt dann auch nicht.
Ja, also wie gesagt, du hast es jetzt als Zwangs-Kinect bezeichnet, Daniel hat es komplett anders umschrieben. Als
Dreingabe,
ja. Genau, und ich sehe es auch eher wie Daniel. Schauen wir mal. Also ich wäre schon dafür, dass es noch mehr exklusiv gute, mächtige Exklusivtitel für beide Plattformen gibt. Bei Nintendo sehen wir, wie es komplett in die Hose gehen kann, wenn sich die Leute nämlich komplett abwenden.
Zurückziehen.
Also, genau. Ja. Und ja, wie gesagt, also Nintendo für mich ein ganz, ganz großes Trauerspiel, das sich total abgezeichnet hat. Aber schauen wir mal. Nintendo ist immer gut für Überraschungen. Und ich möchte, dass die natürlich irgendwie nicht den Weg von Sega als Plattformhersteller gehen.
Nee, dafür ist der 3DS jetzt auch gerade noch zu erfolgreich. Also so schnell wird Nintendo nicht aufhören. Wobei sie natürlich jetzt immer wieder auch gerade betonen, nicht wie Sega rein Softwareentwicklung zu machen. Weil Nintendo könnte ja richtig durchstarten aus Sicht ihrer Investoren, wenn sie sagen, okay, wir öffnen unsere Spiele auch für andere Konsolen. Ja? Also Mario auf iOS und Pikmin auf der Xbox und so weiter, da würden sie ja nochmal ordentlich Umsatz machen. Aber
da verstehe ich da Nintendo. Was wäre dann noch der Grund, so eine Wii U überhaupt anzufassen?
Du kaufst momentan Nintendo-Konsolen, weil es Nintendo-Spiele gibt, die halt nur darauf laufen.
Genau, du hängst an
und,
den
solange IPs. Sie das noch, genau. Und solange sie das noch haben, das Zugpferd werden sie, glaube ich, nicht so schnell aufgeben. Aber
ja. Mal gucken. Ja, und selbst wenn jetzt die Wii U völlig den Bach runtergeht, ist ja noch lange nicht mit Nintendo vorbei. Also wo war es denn letztes Mal? Hat doch einer mal ausgerechnet irgendwie, wenn die so weitermachen, aber die haben so viel Barreserven bei Nintendo, dass die dann irgendwie, die könnten noch 30 Jahre irgendwie auf dem Geld weiterarbeiten und ohne eine neue Konsole rauszubringen und irgendwie in dem gleichen Geld, in dem gleichen Tempo Geld verbrennen, ohne dass da irgendwie ernsthaft die Firma in Gefahr
Was im Ernst wird. Solche Zahlen gibt's? Also das hört sich ja total wahnsinnig an. Welche Investoren machen das denn mit, dass die da nicht das als Dividenden haben wollen?
Das ist eine andere Frage.
Ja, also du meinst jetzt die Barreserven oder was?
Ja, das hört sich.
Ach so, ja gut, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie da in Japan da die Unternehmenskultur ist, dass die dann halt, vielleicht müssen die da nicht so wie amerikanische Konzerne, dass die das dann halt irgendwie ausschütten müssen. Oder ich meine, schau doch Apple an. Da sagen doch, die Investoren kriegen trotzdem dicke Dividenden und trotzdem hat Apple irgendwie, wenn es ein Staat wäre, wären die auf Platz sowieso der Weltrangliste an den reichsten Staaten. Also haben mehr Geld zur Verfügung als viele afrikanische Staaten als Bruttosozialprodukt. Deswegen.
Ja, das stimmt zwar, aber das, also, Daniel, vielleicht sind da meine Einblicke einfach beschränkt, aber.
Nein, im Gegenteil. Ich frage mich ja auch immer, was das für absurde Summen sind, so. Und wenn man sich auch immer denkt, warum, die haben so viel Geld, die könnten doch mal aus dem Stand, könnten die einfach 5 Teams bezahlen, die 3 neue Zeldas entwickeln und die zack, jedes Jahr neue Zelda rausbringen für die Wii U und, Also,
naja, vielleicht sollten sie genau das machen. Vielleicht sollte Nintendo und Apple genau das machen. Im Falle von Apple, wenn die weiter so eiern, dann gibt's bald, keine Ahnung, habt ihr es gelesen? So kein Tim Cook mehr an der Spitze. Ist natürlich extrem überspitzt. Und ein anderes Thema. Vielleicht kein Thema.
Genau. Lassen wir mal wieder zurück. Ja. Eine Sache, wenn wir jetzt gerade bei den Konsolenherstellern noch sind, nochmal kurz den Bogen zurück. Es wird eine Sony-Pressekonferenz geben. Also ähnlich wie auf der E3, so richtig mit, was weiß ich, Präsentation und Leute auf der Bühne, die irgendwelche Sachen sagen, die PR vorgibt. Microsoft sagt, nö, machen wir nicht. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Also ist eigentlich auch jetzt nicht typisch Gamescom. Sony hat jetzt die letzten Jahre schon immer so eine kleine Pressekonferenz gemacht, aber warum macht Microsoft, so wie sie jetzt gerade dastehen, PR-mäßig, nicht eine Pressekonferenz? Sie haben ja halt so viele Veränderungen durchlaufen seit der E3 und sind zurückgerudert und keiner hat doch jetzt gerade so einen richtigen Überblick, wo es gerade hingeht. Warum gibt's nicht so ein okay, also hier Gamescom, nächste Chance, wir machen nochmal klare Ansagen. Was ist da eure Theorie? Warum gibt's es nicht?
Also wie gesagt, ich bin nicht offiziell für die guten Leute unterwegs. Ich bin für meine Sendung unterwegs, Spambox. Aber was ich in der Sendung machen werde, ist garantiert, sobald man da komplett durchgestiegen ist, halt auch mal darstellen, okay, so und so läuft's. Das bedeutet, wenn du eine Konsole hast, geht das. Wenn du Gold-Mitglied bist, dann kannst du das und das machen. Und ist das cool oder nicht? Das kann man dort darstellen.
Auf das Problem ist, wenn du die Sendung gemacht hast, dann kannst du die ja nicht eine Woche später ausstrahlen, weil dann bis dahin haben sie es ja schon wieder dreimal geändert. Also musst du ja
quasi. Aber weißt du, da muss man, das ist so eine Geschichte. Ich finde zum Beispiel an diesen ganzen Entwicklungen der letzten Wochen ist das einzig aus meiner höchstpersönlichen Sicht Negative, dass schlecht kommuniziert worden ist. Weißt du, weder die Sachen, die die machen wollten, sind schlecht, finde ich. Wie gesagt, ist höchst subjektiv.
NSA.
Ja, das ist ein anderes Thema, ne? Also ja. Ihr wisst, ich habe mal für Google gearbeitet, meine ganzen, also keine Ahnung, die haben noch viel mehr Infos von mir, also bis zu meinem Abi-Zeugnis, alles, als irgendwie, ja, als bei vielen anderen, glaube ich. Und auch mein ganzes Leben läuft irgendwie über Gmail gefühlt. Deswegen, ja, das ist totaler Bullshit, ist aber, finde ich, nicht Google, sondern da versagt unsere Politik komplett. Also das ist wieder ein Riesenthema für sich. Also wie kann es sein, dass unsere Politik uns quasi als Satellitenstaat gegenüber den Staaten etabliert? Das ist nämlich das Einzige, was gerade passiert aus meiner Sicht. Aber nun gut, lassen wir das mal für die Wahlkampfsendung, die du dann vielleicht mal machst. Ja, das macht mich total fertig.
Stimmt, das wäre aber echt mal ein gutes Thema. Eine Wahlkampfsendung, so welche Partei steht wie und was bedeutet ja, das für sagen, Technik, für Leute und Gamer? Ja.
Für mich ist das ein Riesendilemma, weißt du, ich komme aus einer ultrasozialdemokratischen Familie und ich weiß, als Musti Isik, Sohn eines Ultra-SPDlers und Sozialdemokraten, nicht, was ich wann wie wählen soll. Piraten ist mir alles irgendwie wischiwaschi und die haben total versagt bei dieser Nummer, total versagt, wirklich die Steilvorlage. Aber Wahnsinn, ich merke gerade, wie ich mich in Rage rede. Alright, Peeps, lass uns über Spiele reden, das macht mich ruhig.
Genau, Daniel, hier, Theorie, warum nicht Microsoft-Pressekonferenz?
Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich dachte auch, da kommt irgendwie nochmal der große Befreiungsschlag. Ich weiß es nicht, möglicherweise, das ist jetzt wirklich absolut aus der Luft gegriffen, hat das irgendwas mit der Zeitverschiebung zu tun, dass sie halt sagen, ja, wenn es in Deutschland irgendwie zu der Zeit ist, dann ist das in Amerika irgendwie mitten in der Nacht und da ist aber unser Core-Publikum und deswegen werden wir nochmal irgendwie einen Livestream einen Monat nach der Gamescom machen oder sowas, wo wir dann nochmal irgendwie groß darauf vorbereiten und das ist aber jetzt, wie gesagt, völlige Spekulation. Ich habe keine Ahnung, wo das
aber
ist.
Aber man darf jetzt auch nicht verkennen. Also eine PK ist eine Möglichkeit, Infos an den Mann zu bringen. Es gibt natürlich auch andere. Es gibt Gespräche, die Microsoft-Leute auf der Konferenz mit Leuten wie mir, mit Leuten wie euch führen. Also eine Pressekonferenz ist das eine Mal irgendwie, das mit ganz vielen als große Demo und große Präsentation zu machen. Deswegen, ich glaube schon, dass bei der Gamescom noch mal mehr Klarheit kommt.
Ja klar, es wird ja auch ein Showcase geben, also so eins, wo sie dann halt quasi einen Raum und dann kann man das da anspielen und das findet ja sogar noch vor der eigentlichen Messe statt und ähnliches. Und wir haben ja auch einen riesen Stand auf der Messe, wo die Leute die Konsole anspielen können und so. Also die machen da schon richtig Wirbel, so ist es nicht. Bloß irgendwie hätte man gedacht, okay, für die Leute, die eben nicht lokal vor Ort sind, wäre nochmal so eine große, bunte Microsoft-Show vielleicht ganz hilfreich gewesen.
War vielleicht auch einfach terminlich jetzt schwierig, das noch einzuplanen. Wenn es nicht geplant war, schon zur E3-Zeiten, dann ist so eine Pressekonferenz auch nicht mal so eben auf den Boden gestampft.
Ja, das stimmt.
Na gut.
Gibt's da noch ein Spiel, genau, wo ihr euch drauf freut?
Also, ja, genau, lass uns mal Spiele. Wir haben noch gar nicht groß über Spiele geredet. Soll ich mal anfangen?
Bitte.
Letztes Jahr war mein Highlight XCOM, was ich bei 2K angeschaut habe. Das hat mir so gut gefallen. Wir hatten da eine halbe Stunde Entwicklerpräsentation und dann gab's auch ein kleines Hands-on. Dann konnte man die erste Mission spielen im Multiplayer und ich war so begeistert, dass ich mit Markus von Superlevel mir quasi 2 Tage später haben wir gesagt, komm, wir haben noch eine Luft, wir gehen mal kurz zu 2K und lassen noch mal fragen, ob wir noch mal kurz den Multiplayer spielen können.
Das ist ja nice.
Ja, es war, und dann war gerade ein Slot frei und dann sind wir noch mal rein und hab quasi meine Revanche bekommen. Und ich war dann auch nicht enttäuscht, als das Spiel da war. Und ich freue mich jetzt auf 2 Dinge. Einerseits wird bei 2K The Bureau XCOM angezeigt. Nee, Quatsch. Das kommt jetzt ja quasi gleichzeitig zur Messe raus. Aber trotzdem freue ich mich drauf, das mal in Bewegung zu sehen. Dieser XCOM First-Person-Shooter, der da in Entwicklung war, der jetzt deutlich mehr Strategie-Parts bekommen hat angeblich. Und der kommt ja leider genau jetzt raus, wenn wir in Köln sind. Von daher werde ich wohl da auch mich damit vertrösten, das auf der Messe anzugucken. Und es gibt einen unannounced Firaxis-Titel, auf den ich mich sehr freue, da, wo keiner genau weiß, was es wird. Aber Firaxis hat ja das XCOM jetzt gemacht. Die haben aber auch so Sachen wie Alpha Centauri gemacht. Und
du bist ein Sid Meier-Fan, entweder, wa?
Ja, natürlich. Sehr gut. Also entweder freue ich mich ein Loch im Bauch, wenn dann da tatsächlich ein neues Alpha Centauri kommt, ein Remake, ein HD, was auch immer, egal. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich tendiere aber sehr stark dazu, dass es einfach ein XCOM-Add-on wird, weil XCOM hat ja einige Ableger gehabt damals. Und The UFO Within gibt so als Gerücht, dass quasi das nächste XCOM-Add-on oder ob Standalone sein wird, da gezeigt wird. Also von daher wird das so quasi mein persönliches Highlight erstmal werden. Mhm.
Ja, ich freue mich besonders, auch das mag jetzt das langweiligste von allen sein, irgendwie Watch Dogs, weil ich das ist jetzt total Fahrt, weil sich halt alle drauf freuen, aber irgendwie ist das so ein Spiel, Legitim. Was mir, also ich habe alles, was ich bisher drüber gesehen und gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen und das klingt so, als ob das genau mein Spiel ist, weil ich mag einfach Open World riesig gern und ich mag dieses Hacken, alles vernetzt und so und ja, nicht allzu ferne Science Fiction. Da bin ich irgendwie sehr drauf gespannt und da habe ich mir auch extra nochmal einen Termin geben lassen, obwohl das eigentlich mein Kollege schon anschaut. Aber da habe ich gesagt, nee, das ist mir egal, das will ich trotzdem nochmal sehen.
Und ich will wissen, ob es halt wirklich so wird, wie die Trailer versprechen. Ob das die aktuelle Generation noch wirklich so hinbekommt. Weil es gab ja durchaus auch zwischendurch dann mal so ein paar Bilder von der Xbox-Version oder PS3-Version, wo man dann schon so ein bisschen Magengrummeln hatte, oder?
Ja, die hatten wirklich so die einen ganz blöden Trailer haben sie irgendwie noch rausgegeben mit dieser, wie heißt die, Alicia oder was, diese Moderatorin. Genau,
dieser Präsentation.
Genau, und da habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte mir so, was ist denn da? Ist da was Komprimieren kaputt gegangen oder das ist ja alles irgendwie, die Figuren laufen auch alle so abgehackt und hakelig. Wer hat denn, das widerspricht ja völlig dem, was man bisher davon gesehen hat. Und da hatte ich so ein bisschen, ach ja, jetzt das ist jetzt der erste echte Trailer, wie das Spiel ausschaut und nicht mehr die gerenderte Hochglanzprospekt, den sie dann halt vorher gezeigt haben. Und dann kam aber irgendwie doch nochmal der gleiche und dann war es dann schon wieder anders. Also ich weiß nicht, da haben sie irgendwie die falsche Version rausgegeben.
Ich bin mal gespannt, was wir sehen, ob wir da die aktuelle Version sehen auf den jetzigen Konsolen, die dann jetzt auch bald kommt. Ja,
ich hoffe es doch.
Oder halt schon die Next-Gen-Version. Ja. Weil wir ja noch so überlegt hatten, ob wir warten oder nicht.
Also ich werde auf jeden Fall warten. Das habe ich, hat sich für mich eigentlich schon
Nach dem Trailer habe ich, glaube ich, auch mich dazu entschieden.
Nee, auch weil das Schlimmste, was dir doch passieren kann, ist, du hast diese Freude, über die Mustafa und ich schon geredet haben, du packst die neue Konsole aus, freust dich einen Tag nur, weil du das Gerät hast und weil es noch so schön riecht und hast aber keine Software dafür. Und das ist das Schlimmste, was dir beim Konsolenlaunch passieren kann. Und deswegen weiß ich für mich schon, dass ich dann durchaus bereit bin zu warten und mir dann halt einfach irgendwie in Watch Dogs und was da halt noch so kommt zum Launch, was möglicherweise ich schon vorher hätte spielen können, will ich dann aber einfach auf der neuen Konsole haben, damit ich gleich was habe, um die zu im vollen Rahmen auszukosten.
Ja. Musti, du?
Ich freue mich auf so vieles. Total schwierig, das jetzt irgendwie zu filtern, aber ich möchte mal schauen, ob es irgendwie News zu Destiny gibt. Titanfall ist eine Sache, auf die ich extrem gespannt bin, allein wegen dem ganzen riesen Nuclear Meltdown, den es um Titanfall, um Respawn Entertainment und um Infinity Ward gab. Das kann ja jetzt der Befreiungs- und Erlösungsschlag sein für die Leute. Das sind ja die Leute, die seinerzeit Infinity Ward mitgegründet haben, Jason West und Vince Zimperla, die bei Activision wirklich nach ultra erfolgreichen Call of Duty Launches und Modern Warfare Launches, nach Modern Warfare 2 war das, glaube ich, aus der Firma geflogen sind. Ich glaube, die Urban Legend geht, dass die irgendwie mit Sicherheitsdienst aus der Firma gebracht wurden und so weiter und so fort. Riesengerichtsprozess im Nachhinein. Naja, und dann haben die ihr eigenes, kleines, man mag es fast Startup nennen, Respawn Entertainment gegründet. Und jetzt bringen sie Titanfall. Und ja, da bin ich total gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf, einmal um zu sehen, okay, können diese Leute, die es einmal gemacht haben, die einen Großteil ihrer ehemaligen Crew von Infinity Ward dann nach sich gezogen haben, können die es wieder machen? Können die wieder eine coole Intellectual Property? Können die wieder ein cooles Spieleuniversum schaffen? Ist die erste Geschichte. Die zweite ist, inwiefern ist das denn anders? Inwiefern ist das denn kein müder Abklatsch dessen, was die bisher gemacht haben mit Call of Duty und mit Modern Warfare? Da bin ich sehr gespannt drauf. Da sind Mecha-Elemente drin. Du kannst irgendwie in Mechs springen, mit denen durch die Gegend wandern und alles in Schutt und Asche legen. Du kannst, und das ist ja eine wirklich kritische Mechanik, du kannst auch nur mit deinem Avatar, mit deiner Person unterwegs sein in diesem Ego-Shooter-Universum. Und beides soll seine Vor- und Nachteile haben und beides soll nicht aufgesetzt wirken. Das möchte ich jetzt endlich ausprobieren.
Hm. Ja, also
reizt mich so gar nicht.
Ja, fand ich auch. Also die Präsentation, die ich auf der E3 gesehen habe, fand ich, das wirkte für mich wie, ja, das ist halt der Modern Warfare Multiplayer mit Max Ende. Gut.
Was ja für sich auch gut ist, wenn man das mag, ja.
Ja, gut, ja, ich sag ja nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, nur meins ist es halt nicht unbedingt. Destiny bin ich auch
schon
sehr drauf gespannt, und zwar auch aus dem gleichen Grund, den du vorhin genannt hast, Mustafa. Ich möchte immer wissen, die erzählen ja auch die ganze Zeit von der Cloud und irgendwie das Spiel wird so nach dem Motto, das ist eine riesige Welt und die Hälfte davon wird irgendwie im Internet berechnet und das ist alles nur auf Next-Gen möglich und was weiß ich was. Und das interessiert mich dann auch wirklich auch von so einer technischen Seite so, weil das wird ja überall als die riesige Revolution des Multiplayers gepriesen. Und da hoffe ich eben, dass man auf der Gamescom dann auch mal sieht, was das dann genau ausmacht, wenn da jetzt irgendwas in der Cloud gerendert wird oder wenn da was passiert. Und
ja, aber Destiny ist Multiplattform, oder? Mhm.
Ja, das schon. Ja. Aber genau. Die sagen auch eben immer, dass das alles irgendwie, dass sie da irgendwas, es wäre nur möglich mit der Hardwareleistung der neuen Konsolen, weil die dann eben, und du musst auch übers Internet dann, und weil der permanent was vom Server streamt und
genau,
so.
Genau, du schaffst ja auch eben diese ganze Mehr von dem, und diese verschmolzene Online- und Multiplayer- und Singleplayer-Geschichte, die in dem Trailer ja wirklich gut verpackt wurde, in dieser Demo, die wir auf der E3 gesehen haben, wie das dann wirklich abläuft, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Kann man auch sein. Das
wird cool.
Das ist ein Bedürfnis, was ich auf jeden Fall auch habe. Also okay, mag sich komisch anhören, aber ich brauche ein neues MMO. Ich brauche etwas, wo ich irgendwie gerne stundenlang unterwegs bin und nebenher spiele, auf der anderen Seite socialize und sowohl der eine Aspekt als auch der andere als Motivation für den jeweils anderen dient. Das war für mich World of Warcraft lange, lange Zeit und wäre ja total verrückt, wenn Destiny so etwas so komplett anderes, das ein ähnliches Feld besetzt bei mir.
Bist du denn dann auf EverQuest Next dann gespannt? Schaust du dir das an?
Gar nicht. Also ich habe EverQuest 2 mal eine Zeit lang ausprobiert, aber in meinem Leben gibt es nur Platz für ein MMO. Schauen wir mal, welches das wird.
In meinem Herzen ist nur Platz
für von MMO. Blizzard, wenn wir gerade bei World of Warcraft, von Blizzard kommt angeblich ein Diablo 3 Add-on. Also es wird eine Blizzard-Pressekonferenz geben. Tendiert alles da dazu, dass es wahrscheinlich Diablo 3 für Konsolen mal richtig gezeigt wird. Und wahrscheinlich auch das erste Add-on irgendwie angekündigt wird. Mhm. Also, mein Gott, ist halt Diablo 3.
Gell? Diablo 3 für Konsolen ist sicher. Also da.
Ja, klar, aber dass es da nochmal irgendwie mehr gezeigt wird.
Ach so, gut, kann sein. Also ja, das ist aber auch anspielbar auf der Messe. Also das weiß ich, genau. Ist auch schon bekannt. Okay. Also das heißt, das sind ja ihre drei.
Dann wird es wahrscheinlich das Add-on sein.
Also Diablo 3 hat ja auch eine ganze Ecke Prügel kassiert. Ich glaube, Manu, du hast mich für Diablo 3 seinerzeit auch mal eingeladen. Und wir haben irgendwie nach den ersten 24 Stunden drüber geredet. Da war ich noch sehr begeistert. Nachher hat es natürlich Schwächen offenbart, aber ich finde es gar nicht so bitter. Also eine Sache, die komplett in die Buchse gegangen ist, ist deren ganzes Auktionshaus und diese verrückte Wirtschaft.
Gut, aber da hat sich auch viel verbessert. Wir haben nochmal zur Folge 666.
Okay.
Passenderweise haben wir nochmal zwei eingeladen, die das sehr intensiv gespielt haben, die dann nochmal so ein bisschen relativiert haben, dass da wirklich viel dran gearbeitet wurde.
Cool.
Aber es ist natürlich noch lange nicht auf dem Level, dass die Leute heute noch Diablo 2 spielen. Von der Balance und von dem Dings.
Ja.
Und da hängt natürlich die Hoffnung, bei Diablo 2 war ja auch vieles erst durch die Add-ons richtig, richtig gut geworden. Von daher, ich glaube weiterhin an Blizzard, dass die mit einem Diablo 3 Add-on vielleicht wieder einige Fans zurückgewinnen kann.
Und auf den Konsolen fehlt ja auch das Auktionshaus. Das ist ja das, warum sich da genau so viele freuen und sagen, ja, die Konsolenversion ist jetzt endlich mal die, die wir eigentlich schon für den PC hätten haben wollen. Und,
ich werde es, glaube ich, auch nochmal spielen, wenn es für Konsolen kommt und wenn sich da dies mit dem Auktionshaus verbessert und die Drops wieder so werden, dass man motiviert weiterspielt und dann gleich mit Add-on, ist doch super.
Ja, wie waren das bei der Konsolenversion? Sorry, Daniel, ich falle dir ins Wort, aber wie waren das bei der Konsolenversion? Soll es möglich sein, Multiplayer an einer Konsole zu spielen? Wisst ihr das? Okay, und das ist eine Sache, auf die ich
schaue. Vier Leuten oder sowas, oder?
Ja, das, das finde ich halt total cool. Also da kann ich mir Diablo 3 ja total toll vorstellen. Da kann es echt Stärken ausspielen, denn die ist Hack and Slay und darüber haben wir auf jeden Fall geredet, wenn ich mich recht erinnere, denn das ist wichtig. Das müssen wir erwähnt haben. Das Pacing, dieses Aufsammeln von Loot und Monsterschlachten, das hat Blizzard einfach raus. Das funktioniert, man landet super schnell in einem Flow und ist einfach unterwegs für Stunden.
Da freue ich mich auch, Hearthstone mal anzuspielen, das Kartensammelspiel von aus dem Warcraft-Universum. Da ging jetzt irgendwie vor ein paar Tagen in Nordamerika die Beta los, aber ich freue mich trotzdem, weil es hier bei uns in Europa noch nicht da ist, das mal anzuschauen, weil einfach ein Sammelkartenspiel von den Polish-Experten von Blizzard, ich glaube, das wird toll, aber nur so am Rande erwähnt. Es gibt zwei Rennspiele, auf
die ich mich freue. Bevor du da weitergehst. Ja, Rennspiele, Forza, wow, freue ich mich auch drauf. Aber zurück zu Hearthstone, denn da muss ich auch was zu sagen. Kartenspiele konnte ich nie was mit anfangen. Also leider, und das meine ich ernst, leider ist dieses ganze Magic the Gathering irgendwie vor 10 Jahren komplett an mir vorbeigegangen, komplett. Was ja eigentlich schade ist für jemanden medienaffines oder interessiertes. Ja, total bitter und auch alles andere.
Aber dich könnten sie damit schnappen, glaube ich, mit
World of Heroes of Warcraft. Genau, das könnte halt echt passieren. Nur ich habe mir Trailer angesehen, ich habe mir dieses Behind the Scenes mal angesehen. Ich kann mir da so schwer drunter was vorstellen, wie das Spaß machen soll. Hier, Johann Rottenfußer, Spitzname Hansi, der auch bei Bambox dabei ist, der ja mit ein bisschen Produktionsassistenz macht, viel spielt, auf jeden Fall der meilenweit bessere StarCraft 2-Spieler, Multiplayer-Spieler ist als ich. Der gute Mann, der freut sich schon die ganze Zeit auf Hearthstone. Also extrem. Schauen wir mal. Also da bin ich auch gespannt drauf. Nur kann mir wenig drunter vorstellen.
Ich finde es cool, dass es sowas komplett anderes ist. Ne? Ein Sammelkartenspiel von Blizzard.
Was ja nur virtuell ist.
Ja, klar. Aber da sind sie die Ersten wahrscheinlich, die das dann als echtes
Das ist nur so eine Spekulation, aber ist das so ein 20%-Game? Also es gibt auch immer bei den Firmen so, dass sie da sagen, ja, du darfst irgendwie 20% deiner Arbeitszeit dafür verwenden, irgendwas Witziges zu machen oder irgendwas auszuprobieren oder eine neue Mechanik zu entwickeln oder vielleicht sogar ein kleines Spiel. Und dann gibt's immer, weiß ich nicht, einmal im Monat oder alle Vierteljahre gibt's so einen internen Pitch, wo die Leute dann vorstellen, was sie sich da überlegt haben. Und kann ja sein, dass das bei Blizzard dabei rumgekommen ist. Und dann fanden die das so cool, dass sie gesagt haben, ja, gut, ist halt nur so ein kleines Kartenspiel, aber warum nicht? Macht Spaß. Und
ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil so erfolgreich wie Sammelkartenspiele seit Jahrzehnten jetzt schon sind auch. Also Magic hält sich einfach nach wie vor. Und Pokémon hat ja auch gezeigt, dass es auch eben in verschiedenen Zielgruppen funktioniert. Und selbst Notch macht ja sowas wie Scrolls. Also es ist einfach ein Strategiespiel. Also gute Kartenspiele greifen einfach diese Strategiekomponente auf. Und wenn du das gepaart hast, dann noch mit einer IP, die Leute lieben, wie Warcraft, glaube ich nicht, dass das so ein Nebenbei-Projekt ist. Ich glaube schon, dass das absichtlich passiert ist.
Ja, du wieder. Ich wollte hier total einen schönen Mythos kreieren, wie das nebenher entwickelt und quasi innerhalb des bösen, großen Konzerns gibt's trotzdem noch so diese kleinen Pflänzchen an Kreativität.
Ich dachte, Blizzard sind die Guten.
Und so. Und dann kommst du daher und sagst, ach, glaube ich nicht, das ist alles kalkulierter Erfolg. Das machen die.
Apropos Mythen, ich freue mich auf Half-Life 3 anzuspielen.
Ja. Ich mich auch, glaube ich.
Das reizt mich schon. Also auch wenn es passieren würde, so sehr ich Valve mag und Gabe Newell eigentlich eine coole Sau finde, reizt mich null. Reizt mich echt null.
So langsam reizt mich es wirklich nicht mehr. Nee.
Es gibt so viel anderes cooles Zeug, was es gibt.
Also diese Ära, sich darauf zu freuen, ist langsam echt rum. Das muss man irgendwie zugeben. Ja. Also irgendwie ist der Zug abgefahren, habe ich so langsam das Gefühl. Ja. Ich glaube, das wissen sie auch selber.
Ja. Aber alles in allem eigentlich eine ganz coole Geschichte, oder? Jetzt die Vorfreude auf die Gamescom. Also ich habe wirklich Equipment-Koffer gepackt, Klamottenkoffer muss noch gepackt werden. Dann will ich endlich Action machen. Ich will echt Zeug sehen, ich will Zeug spielen. Ich mag mit coolen Leuten hinter den Spielen reden. Bin da wirklich ziemlich heiß drauf.
Und hier, ich will The Crew. The Crew will ich spielen. weil wir bei den Rennspielen.
Achso, das ist das Ubisoft-Rennspiel, vielleicht gerade kurz verwirrt.
Ja. Ja. Ja, und ich finde einfach hier Forza, das neue, das sieht total verrückt aus. Also, das ist ja auch.
Das ist mir zu Autoporn.
Nee, siehst du, und meine Bachelorarbeit habe ich irgendwie für BMW, fürs Innovationszentrum.
Doktor in Autoporn, nee, oder wie?
Das war Bachelorarbeit 2003 oder ja. Sowas. Aber, oder 2004, nee, 3. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, das war da. Ich stehe total drauf. Ich stehe total auf Karren, ich stehe auf Speed, ich stehe auf, naja, Graphics Porn eigentlich gar nicht. Ich habe in London mal, irgendwo gibt es im letzten Video dazu, in London mal einen Vortrag dazu gehalten, wo ich auf einer Slide den Leuten erkläre, endlich sind wir im Gaming so weit. We have transcended Graphics Porn. Ne? Und jetzt können wir irgendwie viele andere Stile wertschätzen, erzähle ich da. Aber bei so etwas wirklich mit auch Grafikgetriebenem wie Rennspielen, da will ich super Grafik. Also das können tolle Showcases für Technik einer neuen Konsolengeneration sein.
Ist ja meistens diese Autospiele, ja. Weil die natürlich auch durch mehr Polygone halt einfach auch profitieren, ohne gleich die Emotionen darstellen. Aber nee, du hast halt einfach Autos dieses Uncanny Valley-Problem bei Autos. Nicht. Ja, das stimmt. Da hast du halt dieses Uncanny Valley-Problem nicht.
Ja. Ja, stimmt.
Gibt's denn Hunde? Gibt's denn spielbare Hunde in Forza? Sonst taugt's ja eh nicht für Next Gen.
What the fuck, Alter? Worauf spielst du an? Call of Duty oder was?
Ja, klar.
Ja. Ein Spiel, wo ich mich tatsächlich noch, wenn ich jetzt kurz nochmal einhaken darf, und zwar Thief. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist so ein komischer Titel. Das könnte total gut werden, aber das war ja jetzt auch irgendwie lange in der Entwicklung und dann war es mal wieder weg von der Bildfläche und dann wurde es wieder angekündigt und dann wieder, nee, gab es Gerüchte, dass es eingestellt wurde. Also ganz komische Geschichte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was es da überhaupt zu sehen gibt. Also ich weiß gar nicht genau, was da eigentlich passiert. Ob es was Spielbares gibt oder Ähnliches. Und es wurde jetzt auch wieder auf 2014 verschoben. Aber mal schauen. Aber das könnte, wenn das gut ist, könnte das irgendwie genau mein Spiel sein. Könnte aber auch voll in die Hose gehen. Aber ja, dafür ist eine Messe spannend. Da.
Ja. Hier, aber um die Indie-Ecke noch abzudecken, ein Highlight wird natürlich Hotline Miami 2. Da freue ich mich drauf. Mhm.
Ich freue mich auf die Indie-Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen. Denn was die Plattformhersteller jetzt bringen müssen, ist einfach, sie müssen diese Plattform offen machen. Und ich verspreche euch, wenn die Xbox gut programmierbar ist und Microsoft macht Top-Entwickler-Tools, wenn die es wirklich offen machen, keine Ahnung, dann gibt es in einem Jahr oder anderthalb irgendeinen kleinen eine Game-Demo, die auf der Xbox ist, die ich programmiert habe, die hoffentlich Spaß macht. Also ich finde es einfach zu geil. Ich finde es zu cool, wenn man dieses ja Ultra-High-Tech-Equipment, was komplett auf dem Massenmarkt ausgerichtet ist, was ich mir hier zu Hause an Beamer hängen kann und in 3-Meter-Diagonale spielen kann, das finde ich zu geil. Das finde ich zu toll.
Ich finde es auch toll, dass sich da beide Publisher gerade so öffnen. Also eben Microsoft mit der Ankündigung, dass man selber entwickeln kann auf der normalen Xbox One Consumer-Version, dass man da kein Developer-Kit mehr erst sich anschaffen muss. Das finde ich großartig, weil das ist genau der richtige Schritt, um da wieder Perlen zu finden. Und Sony hat ja sowieso den totalen Indie-Feldzug gestartet. Jetzt aktuell auf der Vita gibt's wahnsinnig viele Indie-Sachen, die da dafür portiert werden können und auch von Sony unterstützt werden. Und auf der PS4 wird es ja auch schon gleich wahnsinnig viele Indie-Sachen geben. Also da tut sich wahnsinnig viel. Und da glaube ich auch, dass wenn man in Köln über die Messehallen läuft, dass man da wahnsinnig viel entdeckt, von dem man jetzt noch gar nichts weiß.
Ja, und da muss sich auch viel tun. Also wie gesagt, dieser Vortrag, der ist von irgendwie, keine Ahnung, 2011 oder sowas. Und den habe ich damals genannt, The Golden Age of Indie. Und das ist es auch. Ja. Wir sind jetzt, und das ist so verrückt mit diesen Plattformen, wir sind in einer Phase, wie wir sie schon seit Ewigkeiten nicht gehabt haben. Und da war Apple gewollt oder wahrscheinlich eher ungewollt schon der Flagbearer, die Leute, die vorgeprescht sind mit einer offenen Plattform, die für Indies einfach zugänglich ist, auf die du irgendwie mit Minimalinvestitionen rankommst und nicht wie früher, dass du, Manu, das hast du angesprochen, dass du halt irre wilde Verträge unterschreiben musst, die Plattform-Owner dich so oder so nicht ernst nehmen, du Dev-Kits für mehrere Tausend oder 10.000 dir anschaffen musst und dann, bevor du ein Spiel publishen kannst, dich beim Publisher mehr oder minder verschulden musst, indem du halt ganz viel Hardware orderst. Also ganz viel, nicht Hardware, sondern Medien orderst, die bepressen, bedrucken und dann ausliefern.
Das war bei Nintendo früher ja auch immer das Problem, dass du diese Hardware-Module bezahlen musstest. Mit dem goldenen Nintendo-Siegel.
Ja, das auch nicht gerade geschützt hat vor Bullshit. Genau. Freunde, mir läuft die Zeit weg.
Ja, wir freuen uns auf die Gamescom. Wir müssen noch Koffer packen. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, schließen wir den Podcast mal ab.
Ja, war toll mit euch, ne?
Wir sehen uns dort vor Ort.
Mhm. Ja, und, auf jeden Fall.
Wir werden auf jeden Fall natürlich noch einen Highlight-Podcast dann machen über die Titel, die wir wirklich gesehen haben, natürlich. Wir versuchen relativ oft und häufig von der Podcast-Front zu berichten auf der Gamescom, aber ich weiß nicht, wie die Zeit langt und wie wir es technisch schaffen, wo WLAN ist und wo wir Mikros dabei haben. Also wir können noch nichts versprechen, aber wir werden es versuchen.
Coole Sache.
Daniel? Ja, danke, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir werden unser Bestes geben vor Ort.
Dann wünsche ich den Herren einen schönen Abend.
Mhm. Besten Dank.
Und bis die Tage in Köln.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.